Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, das müsste an sein. Perfekt. Es war vor 2 Wochen ein Sonntag. Sonntag, der 31.01.2016. Man könnte denken, ein Sonntag wie jeder andere. Vielleicht war das auch so, aber da war es doch ein bisschen anders. Da gab es nämlich so 60 Minuten. Die waren voller Spannung und Aufregung. Und 15 Studenten bei uns am Campus sitzen in einem Häuschen, in einem eigentlich für sie viel zu kleinen Wohnzimmer. Aber alle sitzen auf dem Sofa, eng, dicht bei dicht und vorne auf dem Boden, das ganze Zimmer voll. Und alle gucken auf diesen einen Fernseher und verfolgen dieses Spiel. Die letzte Minute, der letzte Angriff. Und eigentlich war es auch schon fast die ganze Zeit klar, was keiner gedacht hat. Deutschland gewinnt und wird Handball-Europameister. Diese 15 Studenten, wir saßen da und die sind alle aufgesprungen. Der Platz war egal. Da war Begeisterung. Das hat man gemerkt, das hat man gespürt. Da hat es keinen mehr auf seinem Platz gehalten und die sind aufgesprungen. Begeisterung hört, sieht und kann man erleben. Mich begeistert das zum Beispiel, Sport habe ich eben schon gesagt. Eine andere Situation, ich mache einmal die Woche Hausaufgabenbetreuung mit Kids, deswegen fand ich das Video am Anfang sehr cool. Sowas begeistert mich auch und ich war 2 Wochen krank und an einem der letzten Dienstage fahre ich dann, nachdem ich 2 Wochen nicht da war, wieder zu diesem Gebäude, wo das ist und ein Kind rennt raus und freut sich, strahlt, wirft die Arme in die Luft und sagt, ey Lisa, cool, dass du wieder da bist. Das hat mich begeistert, das sind Momente in meinem Leben, die mich bewegen, wo Menschen selber begeistert sind und auch ein Stückchen davon abgeben. Handball-Europameisterschaft, dieses Mädel, wir haben eben schon einen Flashmob gesehen mit Musik. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, fallen euch wahrscheinlich auch Situationen ein, in denen ihr begeistert seid. Wie cool wäre es, wenn das jetzt nicht nur so einzelne Situationen sind, immer mal wieder so ein Highlight, sondern wenn wir begeistert leben könnten. Also so als eine Art Lebensstil, als eine Lebensgrundlage, so von innen raus, so dauerhaft anhaltender und daraus Motivation bekommen für das, was wir so tun, für das, was wir erleben. Das wär's doch, oder? Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe, die da heißt Begeistert leben. Das ist heute der erste Teil, die da heißt Voll aus dem Häuschen. Und ich rede heute darüber, über begeistert leben. Wahrscheinlich erwarten viele von euch, dass ich auch genau darüber rede, wie ich das mache, wie ich vielleicht begeistert lebe. Weiter erzähl davon, was mich begeistert, Dinge zu tun oder mit Menschen umzugehen. Und wie auch der Glaube damit zu tun hat. Ja, wie begeistert Gott, was begeistert mich am Glauben? Vielleicht ahnt ihr es schon. Jetzt kommt da ein Haken, ein Aber. Aber ich bin momentan weniger begeistert. Vielleicht auch so fast gar nicht. Man könnte sagen, unbegeistert. Und deswegen, genau, die Überschrift wäre unbegeistert leben, Fragezeichen, Fragezeichen. Weil die Antwort, warum ich das so gerade sage, ist, weil es in meinem Leben Situationen gibt, und vielleicht kennst du das, die gar nicht so zum Begeistern einladen. Wenn das Leben nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Wenn da Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Also, es gibt ganz viele Gründe, warum unser Leben manchmal, selbst wenn man sich das wünscht, nicht begeistert sind. Ich behaupte mal, dass wir das kennen, wenn Lebensmomente da sind, die uns entgeistern. Ich kann gerade, obwohl die Predigtreihe so heißt und als ich gefragt wurde, habe ich gedacht, ich kann gerade nicht begeistert über begeistert Leben predigen. Und deswegen wage ich es mit euch heute Morgen, erstmal auszuhalten unbegeistert zu sein. Hört sich vielleicht in einen Auftakt für eine Predigtreihe mit dem Titel Völlig aus dem Häuschen etwas unpassend an. Aber ich wage es dennoch, der Begeisterung die Unbegeisterung entgegenzusetzen. Ehrlich zu sein und fragen zu dürfen oder sagen zu dürfen, ich bin gerade nicht begeistert. Punkt. Und ich wage es auch, das mit euch gemeinsam auszuhalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen frustrierend und vielleicht könntet ihr jetzt sagen, ja, Lisa, schön, können wir aber nicht trotzdem vielleicht danach suchen, wieder begeistert zu werden, wieder danach zu suchen, doch Begeisterung zu erleben, danach zu suchen. Und ja, das würde ich gerne dabei im Hinterkopf behalten. Ich würde mich also mit euch heute Morgen jetzt auf die Suche machen, zu gucken, wie es ist, wenn man unbegeistert lebt und dabei im Hinterkopf zu haben, okay, vielleicht finden wir diesen einen kleinen Funken, der doch Begeisterung weckt. Ich bin gespannt, ob wir den finden. Also, mein Wunsch, in den nächsten Minuten mit dir, mit euch den Weg zu gehen, von der Unbegeisterung ausgehend. Deswegen Unbegeisterung. Damit beginnen wir. Das Wort gibt es so übrigens nicht, vielleicht wisst ihr das, aber ich mag es, weil das ausdrückt, was ich meine, ja. Also wenn ich unbegeistert bin, was in meinem Leben passiert. Das kann sein, zum Beispiel, wenn die Lebensumstände, die meine Existenz ausmachen, schwierig sind, ja. Also wenn Menschen ihren Job verlieren, wenn es auf der Arbeit Schwierigkeiten gibt, wenn Krankheiten da sind oder Tod. Ein anderes Thema wäre, wenn es in der Familie und in Beziehungen, in Freundschaften schwierig ist. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Verletzungen, Trennungen. All das sind Dinge, die die Begeisterung negieren, also hindern, aufheben. Und was bleibt, ist dann diese Unbegeisterung. So, und jetzt denken wir darüber ja nicht einfach so irgendwie nach, also das auch, aber wir fragen ja auch danach als Kirche, als Gemeinde, als Gläubige, was denn Gott damit zu tun hat, wie man mit Gott sein Leben gestaltet und wie der mit Unbegeisterung und Begeisterung zu tun hat. Weil wir Gott als einen nicht irgendwie fern Gott da weit von uns wegdenken, sondern als einen Gott, der mit unserem Leben zu tun haben will. Und das ist auch was ich am Glauben so schätze. Einen Adressaten zu haben, also jemanden, dem das nicht egal ist, ob wir begeistert oder unbegeistert sind, sondern der damit zu tun haben will, der daran Anteil haben möchte. Und da gehört die Freude zu, die Sehnsüchte und die Hoffnung, klar, aber auch die Enttäuschung, die Wut, die Traurigkeit, die Klage. Also wenn dein und mein Leben aus welchen Gründen auch immer nicht begeistert, dann ist Gott dafür ein Adressat, ein guter Adressat. Dass Menschen ihr Leben mit Gott teilen, das sehen wir auch, wenn wir in die Bibel gucken. Menschen, die ihre Sorgen zu Gott bringen, eine Bibel, die Geschichten von Menschen erzählt, die mit diesem Gott zu tun haben. Und es gibt ein Buch in der Bibel, das ist überschrieben mit die Psalmen. Und da sind Gebete aufgeschrieben, Menschen, die zu Gott mit ihm reden. Und einer dieser Verfasser, das ist der David. Und einen Psalm von ihm, den 13., den mag ich gern mit euch lesen, weil David uns einen Weg zeigen kann, mit Unbegeisterung umzugehen. Der stellt voll ehrlich Fragen an Gott, weil sein Leben scheinbar ziemlich unbegeistert läuft. Und diese ersten Verse würde ich gerne mit euch lesen. Da steht ein Lied Davids. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen, soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? David nimmt Gott in Anspruch. Er nimmt ihn als Adressat und stellt ihm ganz, ganz ehrlich, offen seine Fragen. 4 Stück. Dem scheint es da richtig mies zu gehen. Wie lange sollen mich diese ganzen Sorgen hier noch quälen? Wie lange muss ich diesen Mist noch aushalten? Wie lange dürfen andere Menschen mir noch Schaden zufügen? Und Gott, wo bist denn du eigentlich in alledem? Hast du mich auch noch vergessen? Ein David, der mit seinem Leben ringt, kämpft und zu Gott klagt, ehrlich und provokant. Wie lange noch? Das fragt er mehrfach. Wie lange muss ich das noch aushalten? Und Gott, wo bist du? Er richtet seine Fragen knallhart an Gott. David klagt vor und zu Gott. Und das ist ein Schritt, eine Möglichkeit, mit Unbegeisterung umzugehen. Ein erster Schritt. Schritt Nummer 1, klagen. Klagen, ja, das heißt sowas wie, du musst mit deinen Sorgen nicht irgendwie alleine fertig werden. Du musst nicht mit deinen Problemen alleine bleiben. Also Klage ist ein Weg, diesen sorgenvollen Zuständen, also dem, was mein Herz schwer macht, Ausdruck zu verleihen. Das nach außen zu tragen. Also nicht irgendwie nur zu jammern und sich ein Weg, um das nach außen in Worte zu packen, um das einfach mal auszusprechen. Ja, Worte finden, aussprechen, Fragen stellen, weinen, wütend sein. Den ganzen Ballast von der Seele loswerden, um mal wieder tief durchatmen zu können. Ich selber habe oft gedacht und auch oft gehört, die Unsicherheit, dass ich das ein bisschen komisch auch anfühlen kann. Darf ich denn so mit Gott reden? Passt denn eigentlich die Klage und Gott zusammen? Könnte das nicht auch undankbar sein? Passt das? Ja, das passt. Und das sage ich nicht einfach so, weil wenn wir in die Bibel schauen, dann hat die Klage in der Bibel einen selbstverständlichen Platz. David und ganz viele andere Psalmisten, also die Psalmen geschrieben haben, klagen. Hiob, ein Mann, dem unglaubliches Leid widerfahren ist, der klagt. Und ein König, der schreibt, alles hat seine Zeit, und da nennt er auch, es gibt eine Zeit fürs Weinen und fürs Lachen, fürs Klagen und fürs Tanzen. Also Traurigkeit und Klage hat einen selbstverständlichen Platz und es darf sein. Und das können wir mit Gott teilen, es vor ihn bringen und ihm sagen und dort aussprechen. Das ist das erste, Klagen. Und hinzu kommt ein zweites, Bitten. Dazu lese ich gemeinsam mit euch die nächsten beiden Verse. Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt, und jubeln über meinen Sturz. Immer noch ist David am Ende. Immer noch macht er das eine. Er stellt Fragen und sucht nach Antworten. Aber jetzt geht er einen Schritt weiter. Es wird konkreter. Er bleibt nicht beim Klagen stehen, sondern er bittet. Er fordert Gott auf, einzugreifen. Gott, mach was. Veränder diese Situation. David kann da irgendwie ein bisschen weiterschauen. Und er macht dann 2 Sachen. Er sagt einmal, mach dem ganzen Leiden ein Ende. Mach dieses Dunkle wieder hell. Und die 2. Bitte ist, Gott, ich brauche dich. Zeig du dich mir wieder, wende dich mir zu. Beides kann David sagen, weil er damit rechnet, dass Gott da ist. Dass er nicht verborgen ist, auch wenn das vielleicht so scheint. Auch wenn der David vielleicht gerade das Gefühl hat, dass Gott in seinem Leben nicht da ist. Er wendet sich an Gott. Er bittet ihn um seine Nähe, um Veränderung. Er sehnt sich danach, dass Gott sich ihm wieder zuwendet. Sieh mich wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. David bittet um Gott und um eine Veränderung der Situation. Bevor wir den Schritt 3 angucken, würde ich das gerne noch die beiden Schritte nochmal zusammen angucken Weil bei beidem, beim Klagen und beim Bitten, da geht es natürlich darum, dass sich die Situation verändert. Es geht dabei aber auch noch um mehr. Da geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. David würde sich ja nicht an den Gott wenden, wenn er noch nichts von dem gehört hat, wenn er noch nichts von mit ihm erlebt hat und gar keine Erfahrung mit ihm gemacht hat. David hat in seinem Leben Berührungspunkte mit Gott gehabt und deswegen wendet er sich an ihn und sagt, ey, Gott, ich brauche dich. Es geht da um die Beziehung zwischen David und seinem Gott, um die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen. Und wenn ich zu mir gucke, auf mein Leben, dann geht es da um meine Beziehung zu Gott und es geht dann vielleicht auch um die Beziehung zwischen dir und Gott. Ich habe keine Ahnung, was du von Gott denkst, ob du mehr Zweifel hast, ob du überhaupt schon von ihm gehört hast und ob du das glauben kannst. Vielleicht hast du auch mehr Fragen als Antworten, aber auch dann kann Gott dein Adressat sein, weil er sich dafür interessiert, was dich beschäftigt, deine Lebensthemen, ob du ihn schon lange kennst oder nicht. Gott will mit dir und mit mir etwas zu tun haben, weil er uns gemacht hat und sich danach sehnt, mit seinen Menschen Beziehungen zu leben. Jedem Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt, auch mit dir. Das ist nicht immer einfach, auch mir, wo ich sage, ich glaube schon, seit ich so ein Kind bin an Gott, dann erlebe ich den manchmal in meinem Leben nicht und dann fällt mir das ganz schön schwer zu glauben, dass dieser Gott dann wirklich da ist und dass er das ernst meint. Weil dann sehe ich in meinem Leben wie beim David nichts von Gott. Dann bin ich wütend, hau Gott mein Leben um die Ohren und suche ihn, frage ihn, klage und bitte und mache das genauso wie der David und suche danach, dass ich diesen Gott, an den ich eigentlich glaube, wieder erlebe. Dass ich merke, dass der da ist. Dass ich das weiß. Ich ringe also um die Beziehung zwischen Gott und mir. Und das mache ich, weil ich daran festhalten will, dass deine Zusage steht, ich bin da. Und deswegen, weil ich daran festhalten will, wünsche ich dir und mir in all unserer Unbegeisterung, in den schweren Momenten in unserem Leben, es zu wagen, sich trotz allem an diesen Gott zu wenden. Ihn zu konfrontieren mit der Unbegeisterung, weil er das aushält. Weil er uns aushält mit allem, was uns bewegt. Klagen und Bitten sind bei ihm gut aufgehoben. Das waren die ersten beiden Schritte. Und dazu kommt noch ein dritter. Der da heißt, loben. Ich habe mal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahingesetzt. Und da lese ich den letzten Vers von David. Da steht, doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. So jetzt, ja, wenn ich das lese, frage ich mich, sag mal, was hat der denn eben die ganze Zeit gesagt, der David? Ich dachte, dem ging's so richtig dreckig. Und jetzt haut der da so ein Vers raus mit Dank und Lob und dem scheint's ja wieder gut zu gehen. Wie kann David in den ersten Versen so reden und jetzt so? Marco Michalzig, der war vor ein paar Wochen, glaube ich, auch hier in der City Church. Vielleicht kennen ihn einige. Wenn nicht, ist es kein Problem. Mir geht's um Folgendes. Er ist ein Poetry Slammer und er hat einen Text geschrieben und darin Folgendes gesagt. Er spricht Gott an und dichtet. Ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende Gott deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen. Und da habe ich gedacht, boah, danke Marco, damit bringst du es genau auf den Punkt, weil ich das auch nicht verstehen kann, weil ich das voll schwer finde, wie der David so existenziell ringen kann und dann nach so 5 Versen am Ende sagt, ja und jetzt lobe ich wieder meinen Gott. Wie geht das? David kommt am Ende beim Lob Gottes raus. Von der Klage über die Bitte zum Lob. 3 Schritte, die vielleicht manchmal so funktionieren und dann auch voll gut sind. Deswegen steht da das Ausrufezeichen dahinter. Aber manchmal auch 3 Schritte, die nicht so einfach sind, die ich nicht so einfach gehen kann. Und das meine ich auch ganz am Anfang, als ich gesagt habe, ich möchte gern die Unbegeisterung ernst nehmen und auch stehen lassen können. Nicht automatisch mit so einer Lösung kommen und mit einer einfachen Antwort. Weil so einfach ist das manchmal nicht. Und die ersten beiden Schritte, klagen und bitten, sind manchmal auch für sich schon schwer genug und erfordern ganz schön viel Zeit und Mut. Und deswegen ist es vielleicht auch dein Moment zu sagen, nee, ich kann diesen dritten Schritt noch gar nicht gehen. Für mich ist es gerade noch nicht dran. Und ich habe in meinem Leben manchmal Menschen gebraucht, die mir sagen, Lisa, du darfst auch erstmal traurig sein. Du darfst auch erstmal klagen und bitten. Und da muss noch nicht der dritte Schritt kommen. Geh dein Tempo, was für dich gut ist. Nimm dich da ernst. Und ich sage das nicht einfach so, sondern ich glaube auch, dass der David nicht einfach so am Ende lobt, sondern dass auch er einen Weg gegangen ist und dass so ein Psalm ein Resultat von einem Weg ist, wo er um Schwieriges gerungen hat und Schritte gegangen ist. Und hinterher kann er das vielleicht auch genau so sagen. Also es kann sein, dass wir Schritt 1, 2, 3 zack, zack durchgehen und manchmal darf das Zeit brauchen und muss es das auch. Also, wenn dir nach Loben ist, dann nimm Schritt 3, nimm den David und seinen Vers 6 und tu das und lob deinen Gott. Ich selber kann diesen dritten Schritt momentan nicht mitgehen, zumindest nicht so, wie ihn David geht. Dieses doch ich und dann sein Lob und sein Dank, da bin ich gerade bei meiner Situation nicht. Und das möchte ich ernst nehmen und das mit euch auch dann aushalten so. Aber ich habe ganz am Anfang gesagt, ich würde gerne nach diesem einen kleinen Funken suchen, der vielleicht Begeisterung wecken könnte. Also was von dem, was wir die letzten Minuten bedacht haben, könnte dazu passen? Vielleicht zieht sich ein Gedanke da die ganze Zeit hindurch. Nämlich, dass Gott ein guter Adressat ist, einer, bei dem wir klagen, bitten und loben dürfen. Einer, der alle drei Sachen aushält, die alle drei bei ihm gut aufgehoben sind. Weil du und ich Gott am Herzen liegen. Das ist zumindest ein Gedanke, der mich in aller Unbegeisterung sehr bewegt. Gott, ich knall dem alles um die Ohren und er bleibt. Ich schreie wütend und verzweifelt zu ihm und er bleibt. Er bleibt der nahe Gott, der könnte gehen, aber der bleibt. Der hält das aus. Er bleibt der Adressat, dieser Gott, dem wir wichtig sind. Dieser Gott, der dich mit deinem Leben ernst nimmt, mit der Freude und der Traurigkeit, mit der Begeisterung und mit der Unbegeisterung. All das, dieses, was ich gar nicht so genau fassen was so krass klingt, und ich auch nicht so ganz manchmal verstehen kann. Vielleicht könnte das aber dieser Funke sein, der Funke der Begeisterung schürt, der das andere nicht überdeckt und einfach auflöst, sondern uns auf diesem Weg hält. Gott bleibt und hält uns aus. Und deswegen habe ich meinen Vers 6 umgeschrieben. Mein Vers 6, den möchte ich euch gerne vorlesen, wie ich den gerade sagen könnte. Damit schließe ich und vielleicht ist das etwas, wo du darüber nachdenken kannst, wie dein Vers 6 lauten könnte. Ich kann noch nicht anders als klagen und bitten. Ich aber bin dankbar, dass du, mein Gott, das aushältst und dabei neben mir stehst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.